Hi, hallo und herzlich willkommen oder auf Maori, Kia ora, zum zweiten Teil des Neuseeland-Podcasts aus dem Beet. Am Mikrofon ist eure Uschi Rostedt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Science Park in Potsdam-Golm. Dieser zweite Teil befasst sich mit der Besiedlung Neuseelands, den damit verbundenen Gefahren, den Bedrohungen, die diese Besiedlung für die heimische Umwelt und die Ökosysteme darstellte und bis heute darstellt, und wie Neuseeland versucht, seine einzigartige Natur zu schützen. Zur Erinnerung: Neuseeland liegt im Südpazifik und besteht aus einer Nord- und einer Südinsel sowie zahlreichen kleineren Inseln. Seit 2017 ist bekannt, dass diese Inseln die Spitze eines achten Kontinents sind, dessen Hauptfläche unter dem Meeresspiegel liegt und als Zealandia bezeichnet wird. Seither wird Zealandia von Geologen zunehmend als eigenständiger, versunkener Kontinent anerkannt, da Bohrungen bewiesen haben, dass das harte Gestein unter dem Tiefseeschlamm einst über Wasser lag. Geologisch betrachtet ist Neuseeland eine der jüngsten Inselgruppen der Erde. Vielleicht können wir sie angesichts der neuesten Erkenntnisse sogar als Kontinent bezeichnen. Neuseeland ist das Land, das als letztes von Menschen besiedelt wurde. Zuvor konnten sich die Inseln ungestört von menschlichen Eingriffen entwickeln. Sie waren fast vollständig von dichten Steineiben, Kauriwäldern, einheimischen Buchen und Farnen bedeckt, bewohnt von flugunfähigen Vögeln, Insekten und Eidechsen. Erst im 13. Jahrhundert wurde Neuseeland von Polynesien aus besiedelt. Die Vorfahren der Maori kamen mit Kanus, von ihnen Waka genannt, nach Neuseeland. Laut der Erzählungen der Maori war Kupe der erste Seefahrer, der Neuseeland entdeckte. Der Name für Neuseeland Aotearoa, Land der langen weißen Wolke, soll auf seine Tochter zurückgehen, die bei der Ankunft etwas Weißes am Horizont sah und rief: Heao, heao! Was eine Wolke bedeutet. Neuseeland verfügte nur über sehr wenige von Menschen essbare Nahrungsmittel. Die Maori entdeckten schließlich Puha, ein grünes Blattgemüse, auch bekannt als Schweinedistel oder Mariendistel, das in ganz Neuseeland wild wächst. Es ist ein Grundnahrungsmittel der traditionellen Maori-Küche und reich an Nährstoffen wie Vitamin C, Eisen und Calcium. Puha und Koru, der Silberfarn, waren fast die einzigen pflanzlichen Nahrungsmittel in Neuseeland. Die Maori brachten Gemüse aus Polynesien mit, verloren jedoch die meisten dieser Pflanzen, da es in Neuseeland zu kalt war. Für die Kumara, die Süßkartoffel, die sie mitbrachten, mussten sie einen Standort finden, der warm genug war. Sie flochten Körbe und Taschen zum Transport von Lebensmitteln sowie Fischernetze aus Harakeke, dem Flachs, der später während der europäischen Besiedlung eine wichtige Rolle spielen sollte. Sie waren zudem Experten im Fischen und Jagen. Während Ereignisse wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen oder das Ansteigen und Absinken von Landteilen im Laufe der geologischen Zeiten bereits ihren Tribut gefordert hatten, führte die Ankunft der Menschen zu fundamentalen Veränderungen. Die Maori brachten nicht nur ihre Jagdfähigkeiten mit nach Neuseeland, sondern auch Ratten und Hunde, denen die flugunfähigen Vögel nun ausgesetzt waren. Gejagt von den ersten in Neuseeland gelandeten Menschen, starb nach etwa 120 Jahren der größte Vogel Aotearoas, der Moa, aus. Er war bis zu 3,60 Meter groß und wog bis zu 250 Kilogramm. Sie jagten auch kleinere Moa-Arten, die ebenfalls ausstarben. Viele andere Vogelarten folgten, entweder aufgrund der Jagd oder wegen der eingeschleppten Raubtiere. Nach den Maori war der niederländische Entdecker Abel Tasman der erste Europäer, der ca. 4 Jahrhunderte später, 1642, Neuseeland erreichte. Finanziert von der niederländischen Ostindien-Kompanie im Auftrag des Gouverneurs von Niederländisch-Indien, Anton van Diemen, war er auf der Suche nach einem vermuteten großen Südkontinent, Terra Australis Incognita, von dem man annahm, dass er reich an Mineralien sei. Er annektierte das Land für die Niederlande unter dem Namen Statenland. Der Name wurde später in das lateinische Nova Zelandia oder auf Niederländisch New Zealand oder auf Deutsch Neuseeland geändert. Tasman ging nie an Land. Er segelte die Westküste hinauf, besuchte mehrere Pazifikinseln und kehrte schließlich nach Batavia, heute Jakarta, in Niederländisch-Ostindien, heute Indonesien, zurück. Seine Expedition wurde von seinen Geldgebern als Fehlschlag angesehen, da er keine Schätze oder Profitmöglichkeiten entdeckt hatte. Jedoch hinterließ er ganz im Norden der Nordinsel für die Niederländer Spuren, indem er dort ein Kap nach der Frau seines Auftraggebers benannte, Cape Maria van Diemen. Nach der Stippvisite der Niederländer in Neuseeland vergingen weitere 127 Jahre, bis die Aufmerksamkeit der Europäer erneut auf Neuseeland fiel. Im Jahre 1768 wurde der britische Seefahrer James Cook von der Royal Society beauftragt, eine Expedition zu leiten. Am 7. Oktober 1769 wurde auf der Endeavour gemeldet:
Land in Sicht! Land in Sicht!
Und Neuseeland wurde wiederentdeckt. Cook segelte entlang der Ostküste der Nordinsel nach Norden und vergab Namen für markante Buchten, Kaps und Berge. Bei einem Landgang am 15. November 1769 hisste er in der Macquarie Bay auf der Nordinsel den Union Jack für König Georg III. Diesen Akt der Landaneignung wiederholte er im Januar 1770 in Queen Charlotte Sound auf der Südinsel. Nachdem James Cook beide Hauptinseln umsegelt hatte, verließ er Neuseeland im April 1770 in Richtung Australien. Die erste Karte Neuseelands wurde auf der Grundlage seiner Aufzeichnungen erstellt. Bei Landgängen hatten die mitreisenden Botaniker Gelegenheit, Pflanzen zu sammeln, zu beschreiben und zu katalogisieren. Cooks Aufzeichnungen machten deutlich, dass er Neuseeland für ein hervorragendes Siedlungsgebiet hielt, da es mit fruchtbarem Land gesegnet war, auf dem europäische Pflanzen gut gedeihen würden. Das Interesse an Neuseeland wuchs infolge von Cooks positiven Berichten. Wie bereits erwähnt, verwendeten die Maori Harakeke, den neuseeländischen Flachs, um aus dessen Fasern Seile, Matten, Körbe, Kleidung und Fischernetze herzustellen. Der Nektar des neuseeländischen Flachses eignete sich zudem zum Süßen von Speisen und aus dem Saft der Blätter konnten Medikamente hergestellt werden. Dies führte dazu, dass sich der Flachshandel zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes entwickelte. Foxton in der Region Manawatu war einst ein wichtiger Flusshafen für die Flachsindustrie. Im Umkreis von 16 Kilometern um Foxton herum gab es 50 Flachsmühlen und Spinnereien. Heutzutage gibt es dort das Flachs Stripper Museum. Der Gouverneur von New South Wales in Australien soll sogar zwei Maori entführt haben lassen, die den europäischen Sträflingen die Flachsverarbeitung beibringen sollten. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass der Neuseeland-Flachs in andere Teile der Welt eingeschleppt wurde zur Faserproduktion oder auch als Zierpflanze. Von 1907 bis ca. 1965 war der Anbau von Neuseeland-Flachs für die Insel St. Helena ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Insel liegt etwa 13.700 Kilometer oder ca. 7.400 Seemeilen von Neuseeland entfernt im Südatlantik zwischen den Kontinenten Südamerika und Afrika. Wir erinnern uns an unseren Geschichtsunterricht. Napoleon wurde 1815 nach seiner endgültigen Niederlage in der Schlacht bei Waterloo von den Briten auf die Insel St. Helena verbannt. Er lebte dort streng bewacht und diktierte seine Memoiren. Nach seinem Tod am 5. Mai 1821 wurde er zunächst entsprechend seines Wunsches im Valley of the Geraniums auf St. Helena beigesetzt. 1840 wurde sein Leichnam allerdings exhumiert und nach Frankreich überführt, wo er seitdem im Pariser Invalidendom seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Von Napoleon zurück zum Neuseeland-Flachs, der ähnlich wie Napoleon weit entfernt von seiner Heimat zwar nicht verbannt, aber angesiedelt wurde. Als die britische Post auf synthetische Fasern für ihre Postsäcke umstieg, brach das Flachsgeschäft auf St. Helena zusammen. Die letzte Flachsmühle wurde 1965 geschlossen. Als invasive Pflanze findet man Neuseeland-Flachs, trotz Bemühungen, dessen Verbreitung einzudämmen, weiterhin großflächig auf der Insel. An vielen Orten in der Welt hat er sich ähnlich wie auf St. Helena zu einer invasiven Art entwickelt, was bedeutet, dass er sich rasch ausbreiten und bestehende Ökosysteme sowie die Artenvielfalt bedrohen kann. Solche invasiven Arten werden als Neophyten bezeichnet. Insgesamt ist es keine gute Idee, nicht heimische Pflanzen oder Tiere unkontrolliert in andere Gebiete einzuführen, wie uns die Geschichte Neuseelands und anderer Orte lehrt. Harakeke sollte nicht mit dem uns bekannten Flachs oder Leinsamen verwechselt werden, mit dem er nicht einmal verwandt ist. Neuseeland-Flachs, Phormium tenax, gehört zu einer Unterfamilie der Tagliliengewächse. Es ist eine mehrjährige Pflanze, die eine Höhe von bis zu 5 Metern erreicht und strauchartig wächst. Die Pflanze hat schwertförmige, immergrüne Blätter und auffällige rote Blüten. Die Pflanzen bieten oft Lebensraum für eine große Tiergemeinschaft, da sie ihnen Schutz und Nahrung bieten. Tui, Glockenvögel, Sattelschnabelstörche, Kurzschwanzfledermäuse, Geckos und verschiedene Insektenarten ernähren sich vom Nektar der Flachsblüten. Er wurde von europäischen Siedlern Flachs genannt, weil seine Fasern, nicht die Pflanze selbst, denen des echten Flachses ähnelten. Unser europäischer Flachs oder Lein, Linum usitatissimum, gehört zur Familie der Leinsamengewächse, Lenaceae. Bei ihm handelt es sich um eine einjährige Kulturpflanze. Er wird hauptsächlich in Frankreich, Belgien und den Niederlanden angebaut. Mit seinen schlanken, aufrechten Stängeln, kleinen Blättern und blauen Blüten sieht er ganz anders aus als der neuseeländische Flachs. Flachs wird zur Herstellung von hochwertigem Leinen für Kleidung verwendet und aus seinem Samen wird Leinöl gewonnen. Mit der Ankunft der europäischen Siedler und ihren Besiedlungsaktivitäten, aber auch aufgrund der Tiere, die sie mitbrachten, nahm die Bedrohung der einheimischen Arten so richtig Fahrt auf. Die frühen europäischen Siedler bedienten sich der natürlichen Ressourcen Neuseelands und jagten Robben und Wale. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckten sie, dass sich Kauriholz hervorragend für Schiffsmasten eignet. Außerdem war es auch für den Bau von Gebäuden sehr begehrt. Im 19. Jahrhundert wurde ein Großteil der nördlichen Kauriwälder abgeholzt und durch Brände zerstört. Auch durch die Suche nach Gold wurde das Gesicht der Landschaft verändert. Otago auf der Südinsel war ab 1861 das Zentrum des größten Goldrauschs. Besonders bekannt sind Gabriel's Gully bei Lawrence, der Arrow River bei Arrowtown und die Gegend um Queenstown und Cromwell. Mit der Ankunft weiterer Siedler, die auch den Maori ihre Flächen streitig machten, wurden noch mehr Wälder gerodet und Feuchtgebiete für die Landwirtschaft trockengelegt. Bevor die Menschen ihren Fuß auf Neuseeland setzten, waren mehr als 80% der Fläche von einheimischem Wald bedeckt. Bis 1840 war dieser Anteil auf 60% geschrumpft und heute sind es gerade noch 26%. Weideland- und Gartenbauflächen nehmen 45% der Fläche ein, exotische Plantagen 6%. Einheimisches Buschland beträgt weniger als 7%. Die Feuchtgebiete sind auf 10% ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft. Zusätzlich zu den Nutztieren wie Kühe, Schafe und Schweine brachten die europäischen Siedler Katzen, Pferde, Hunde, Hirsche, Kaninchen, Ziegen, Igel und Gämsen mit. Teils aus sentimentalen, teils aus praktischen Gründen. Aber auch blinde Passagiere wie Ratten. Als sich die Kaninchen zu einer Plage entwickelten, wurden zu ihrer Bekämpfung Wiesel, Hermeline und Frettchen eingeführt. Viele einheimische Vogelarten starben aus oder sind vom Aussterben bedroht, da sie keine Verteidigungsmechanismen gegen die neuen Räuber hatten. Das für den Pelzhandel eingeführte australische Possum entwickelte sich zu einer der größten Plagen, da es nicht nur einheimische Vögel bedroht und deren Nester plündert, sondern auch in der Lage ist, ganze Bäume kahl zu fressen. Ihre Population ist explodiert und seit den 1970er und 1980er Jahren entwickelten sie sich zu einer der größten Bedrohungen für die Puhutukawa-Bäume. Die aus Australien eingeführten Beutetiere sind nämlich sehr wählerisch, wenn es um Bäume geht. Und leider sind die Puhutukawa-Bäume für die Possums richtige Leckerbissen. Sie werden von den Blättern des Baumes stark angezogen. Ein einziges Possum kann einen 100 Jahre alten Baum innerhalb von 3 Jahren abtöten. Es kann ihn entlauben, bis er stirbt. In Neuseeland leben schätzungsweise 70 Millionen Possums oder Fuchskusus, wie sie auch genannt werden. Das entspricht circa dem 14-fachen der menschlichen Bevölkerung Neuseelands. Dass es unzählige Possums in Neuseeland geben muss, davon konnte ich mich mit eigenen Augen überzeugen, da ich Unmengen überfahrener Possums auf Neuseelands Straßen gesehen habe. Das Interessante ist, dass die Possumart, die in Neuseeland solche Schäden anrichtet, in Australien vom Aussterben bedroht ist und dort zu einer geschützten Art gehört. Natürlich gibt es Witze darüber, dass Neuseeland die Possums doch in ihre wahre Heimat zurückschicken könnte. Auch Flüsse und Seen blieben von eingeführten Arten nicht verschont. So wurden Forellen und Lachse in Seen und Flüssen ausgesetzt. In neuerer Zeit wurden in einigen Regionen Waikatos, Kois ausgesetzt, die sich dann vermehrten. Mittlerweile wird dazu aufgefordert, Koi-Sichtungen zu melden. Außerdem brachten die Europäer europäische Pflanzen mit, um die Landschaft heimischer zu gestalten. Zum Beispiel Stechginster und Ginster. Diese sind fast unmöglich auszurotten. Der Stechginster gilt insgesamt und weltweit als eine der 100 schlimmsten invasiven Arten. Interessant finde ich auch die vielen Gartenblumen, die sich ausgebreitet haben, vor allem im Norden. Sie stammen meist ursprünglich aus Afrika, zum Beispiel Fräsien und Gladiolen. Neben den Waldrodungen stellten die eingeführten Säugetiere und Pflanzen eine Bedrohung für die neuseeländische Flora und Fauna dar und veränderten in sehr kurzer Zeit das Aussehen der Landschaft sowie die Zusammensetzung der Ökosysteme, die ursprünglich an die Umweltbedingungen Neuseelands angepasst waren. Ab 1840 führte dies zu einer der schnellsten und drastischsten Veränderungen der Flora und Fauna. Die Waldrodungen führten nicht nur zur Vernichtung von Waldflächen, sondern auch zu Erosion und Verlust von Mutterboden, insbesondere an steilen Hängen. Durch Sedimenteinträge veränderten sich Flüsse und Flussmündungen. Interessant ist auch, dass fast alle einheimischen Arten Endomykorrhizen aufweisen. Darunter versteht man eine Form von Symbiose zwischen Pflanzen und speziellen Pilzen, den Mykorrhiza-Pilzen, bei der die feinen unterirdischen Pilzfäden, die man als Hyphen bezeichnet, in die pflanzlichen Zellen der Wurzeln eindringen, um dort Nährstoffe und Wasser im Gegenzug für Kohlenhydrate mit den Pflanzen auszutauschen. In unserer Podcast-Reihe Faszination Pflanzen, grün und vielfältig, findet ihr eine Episode, in der Professorin Caroline Gutjahr diese Lebensgemeinschaft genauer erklärt. Insgesamt weiß man, dass neuseeländische Böden selenarm und im Allgemeinen sauer sowie insgesamt nicht sehr fruchtbar sind. Zu den einheimischen Pflanzenarten, die saure Böden bevorzugen oder sehr gut vertragen, gehören unter anderem der Neuseelandflachs, von dem wir ja schon gesprochen hatten, oder auch der Südinsel-Eisenholzbaum oder Rata, ihr erinnert euch, ein enger Verwandter des Puhutukaba. Die Flora und Fauna, die vor der Besiedlung evolutionär isoliert gewesen war, wurde bei der Besiedlung durch den Menschen mit Arten aus anderen biologischen und ökologischen Kontexten überflutet und bedrohte nun die neuseeländischen Ökosysteme, die sich dort über Millionen von Jahren entwickelt hatten. Bis zum Jahr 2000 wurden mehr als 30.000 Pflanzenarten in Neuseeland eingeführt. Einige der eingeführten Arten wurden zu unkontrollierbaren Unkräutern, wie beispielsweise der schon erwähnte Stechginster, Ulex europaeus, der sich von Windschutzstreifen und Hecken ausbreitet. Mehr als 2000 der eingeführten Pflanzenarten haben sich in der freien Natur etabliert und überleben ohne menschliche Hilfe. Mittlerweile gibt es in Neuseeland fast mehr eingeführte als einheimische Pflanzen. Diese eingeführten Arten verändern nicht nur die Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaften, sondern auch die Lebensbedingungen einheimischer Tiere und bedrohen damit deren Lebensräume. Laut Statistiken der neuseeländischen Regierung sind viele der einheimischen Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht oder laufen Gefahr, bedroht zu werden. So zum Beispiel 94% der Reptilienarten, 80% der Fledermausarten, 75% der Froscharten, 74% der Landvogelarten, 46% der Gefäßpflanzenarten und 19% der Horn- und Lebermoosarten. Oder in konkreten Zahlen ausgedrückt, es könnten 116 von insgesamt 124 Reptilienarten, 4 von 5 Fledermausarten, 3 von 4 Froscharten, 78 von 105 Landvogelarten, 1253 von 2744 Gefäßpflanzenarten und 146 von 760 Moosarten aussterben. In den letzten Jahren sind weitere Bedrohungen aufgetreten, wie beispielsweise die Kauri-Dibak-Krankheit. Dabei handelt es sich um eine Pilzkrankheit, genauer gesagt, es handelt sich um einen Eipilz der Gattung Phytophthora, der die Kauri-Bäume in Neuseeland befällt. Ihr erinnert euch an die Folge über die Hungersnot in Europa im 19. Jahrhundert, deren Ursache der Befall von Kartoffeln mit einer verwandten Pilzart, nämlich Phytophthora infestans oder der Kraut- und Knollenfäule war. Eipilze, Oomyceten genannt, sind schädlich für Pflanzen. Sie richten weltweit enorme wirtschaftliche Verluste bei Nutzpflanzen, aber auch große Umweltschäden an natürlichen Ökosystemen an. Der Pilz, der die Kauribäume befällt und zu ihrem Absterben führt, wurde erstmals 1972 auf einer der neuseeländischen Inseln entdeckt. Er wurde jedoch zunächst unter einem anderen Namen geführt, bis er 2006 an ausgewachsenen Kauribäumen in den Waitakere Ranges entdeckt und als eigenständige Phytophthora-Art erkannt und als Phytophthora Taxon agathis, abgekürzt PTA, benannt wurde. Im Jahr 2015 erhielt der Schädling den offiziellen Namen Phytophthora agathidicida, was so viel wie Kaurikiller bedeutet. Der Schädling hat das Potenzial, die Kauribäume auszurotten. Der Eipilz greift über den Boden die Wurzeln an, indem er in sie eindringt und lässt die Zellen verfaulen, die Nährstoffe und Wasser von den Wurzeln hinauf in das Laub transportieren. Die Krankheit wird deshalb auch Kauri-Wurzelfäule genannt. Sie äußert sich durch Harzausfluss an der Stammbasis und im unteren Stammbereich. Es folgen die Gelbfärbung des Laubes, der Rückgang der Baumkrone und schließlich stirbt der ganze Baum. Die Krankheit wird ausschließlich über den Boden durch darin enthaltene Sporen übertragen. Experten sind sich einig, dass die Ausbreitung der Krankheit in erster Linie durch Menschen verursacht wird, die kontaminierten Boden an ihren Schuhen haben. Aus diesem Grund wurden an den Ein- und Ausgängen von Wanderwegen, die in Waldgebiete führen, Schuhwaschstationen eingerichtet. Diese bestehen aus Bürsten und Gittern zum Abstreifen der Erde von den Schuhen sowie einem Desinfektionsbad. Leider wird diese Schuhreinigungsanlage, wie ich gelesen habe, nur von 20 bis maximal 50% der Besucher genutzt, was bedeutet, dass sie kaum Wirkung zeigt. Schon geringe Mengen an Erde, etwa ein halbes Gramm, reichen aus, um den Erreger von einem Ort zum anderen zu transportieren. Das Problem ist, dass die Krankheit im Boden schlummert, ohne dass die Bäume zunächst Symptome zeigen, selbst wenn sie bereits infiziert sind. Deshalb wird in Neuseeland daran gearbeitet, eine Methode oder einen Test zu entwickeln, um PTA im Boden nachzuweisen. Das Besondere an PTA ist, dass er eine große Anzahl ruhender Strukturen in Form von Sporen bildet, die im Boden ruhen und, wenn sie aktiv werden, die Bäume befallen. Wie ich euch bereits in der Folge über Pilze erklärt habe, ist es extrem schwierig, Pilze bzw. Eipilze zu bekämpfen. Während man im Ackerbau Phytophthora unter anderem mit Fungiziden oder Kupferbehandlungen bekämpfen kann, ist dies für die Kauriwälder keine Option. Andere Organismen wie die Mykorrhiza-Pilze, die zum gegenseitigen Nutzen in Symbiose mit den Kauribäumen leben, könnten geschädigt werden. Trotz intensiver Forschung, die auch eine Verknüpfung von Maori-Kenntnissen mit moderner Wissenschaft beinhaltet, konnte bisher noch kein Mittel entwickelt werden, was den Bäumen bei Befall hilft oder sie vor der Dibak-Krankheit schützt. Bislang werden zwei Strategien im Kampf um das Überleben der Kauriwälder angewendet. Die eine besteht darin, die Wälder zu sperren, damit sie sich erholen können, überwacht werden und keine weiteren Sporen eingeschleppt werden. Die andere ist der Versuch, die Krankheit mit einer Behandlung zu bekämpfen, die sich im Avocado-Anbau bewährt hat. Dabei kommt eine Phosphit-Lösung zum Einsatz. Das Phosphit wird dem Baum durch ein in den Baum gebohrtes Loch injiziert, nachdem zuvor die für den jeweiligen Baum erforderliche Dosis berechnet wurde. Der Wirkstoff verteilt sich im gesamten Baum und gelangt bis in die Blätter und Wurzeln. Phosphit scheint eine leichte fungizide Wirkung zu haben, aber der Wirkstoff scheint auch in der Lage zu sein, die eigenen Abwehrmechanismen des Baumes zu aktivieren. Es wird angenommen, dass die Anwendung des Wirkstoffs den Erreger schwächt und ihn dazu veranlasst, Moleküle freizusetzen, die es dem Baum ermöglichen, den Befall zu erkennen und seine Abwehrmechanismen zu aktivieren. Folglich kann sich der Erreger nicht unbemerkt an den Baum heranschleichen, um Schaden anzurichten. Allerdings ist diese Methode nicht besonders geeignet für den großflächigen Einsatz oder in unwegsamem Gelände. Ein Video zu diesem Thema kommt zu folgendem Schluss. Der Kampf um die Rettung dieses Waldschatzes, Taonga, steckt noch in den Kinderschuhen. In dieser Phase sind Erkennung und Eindämmung entscheidend. Aber durch die Verschmelzung von Maori-Wissen und Wissenschaft besteht Hoffnung, dass die Kauri überleben werden. Der Myrtenrost oder Austropochinia psidii ist eine weitere Pilzkrankheit, die eine erhebliche Bedrohung für die einheimische Flora Neuseelands darstellt. Besonders betroffen ist die Familie der Myrtengewächse, zu der auch der Pohutukawa, der neuseeländische Weihnachtsbaum, gehört. Ihm wird also nicht nur von den Possums zugesetzt, sondern von diesem Pilz und seinen Sporen. Es wird angenommen, dass seine Sporen durch den Wind von Australien nach Neuseeland geweht wurden. Eukalyptusbäume gehören auch zur Familie der Myrtengewächse und, wie allgemein bekannt ist, gibt es in Australien viele davon, wo sie die Hauptnahrungsquelle für die dort lebenden Koalas darstellen. Die Krankheit äußert sich zunächst in Form kleiner, gelber Flecken auf Blättern, jungen Trieben, Früchten und Blüten. Myrtenrost kann zum Absterben der Triebspitzen, zu Wachstumsstörungen bis hin zum Absterben des gesamten Baumes führen. Er kann zudem die Samenbildung verhindern. Ähnlich wie bei der Diebeck-Krankheit gibt es bislang auch gegen den Myrtenrost keine wirksame Bekämpfungsmaßnahme. Durch Fungizide können beispielsweise in Baumschulen Infektionen und Sporenbildung kontrolliert werden, aber im Wald ist dies nicht möglich. Abgesehen von der Forschung, wie im Fall des Kaurikillers, bleibt bislang nur die Möglichkeit, die Ausbreitung dieses aggressiven Pilzes zu beobachten und zu dokumentieren. Was mich in Neuseeland positiv überraschte, war nicht nur, dass viele Orte und Landschaften ihre Maori-Namen beibehalten oder wiedererlangt haben, sondern auch, dass die Informationen in Nationalparks und Museen zweisprachig sind, auf Maori und Englisch. Als flüchtige Besucherin gewann ich den Eindruck, dass die Maori-Kultur in viele Bereiche des öffentlichen Lebens Einzug gehalten hat und dass das Verhältnis zwischen Neuseeländern europäischer Abstammung und den Maori von Respekt geprägt ist und auf eine Gleichberechtigung hinausläuft. Ich habe jedoch auch gelesen, dass das Verhältnis zwischen ihnen zwar einerseits durch wachsende kulturelle Anerkennung gekennzeichnet ist, andererseits aber politische Spannungen über Rechte und Ressourcen bestehen, die einst im Vertrag von Waitangi verankert waren. Vielleicht ist hier ein kurzer Rückblick auf die Geschichte Neuseelands angebracht. Im Jahr 1840 wurde in Waitangi ein Vertrag zwischen der britischen Krone und mehreren Maori-Häuptlingen unterzeichnet. Dieser Vertrag kam zustande, weil sich im frühen 19. Jahrhundert französische Walfänger und Siedler in Neuseeland niedergelassen hatten. Der Vertrag wurde geschlossen, um französische Ansprüche zu verhindern und die britische Souveränität über die Inseln zu etablieren. Er wurde auf Englisch verfasst und ins Maori übersetzt. Die Übersetzung erwies sich als schwierig, da die Maori eine bildhafte Sprache verwenden, in der ein einzelner Begriff mehrere Bedeutungen haben kann oder bestimmte Begriffe und Ausdrücke gar nicht existieren. Das ließ viel Raum für Missverständnisse. Die wichtigsten Punkte des englischen Vertrages waren unter anderem die folgenden. Erstens, die Häuptlinge treten ihre Hoheitsrechte an die englische Krone ab. Zweitens, im Gegenzug würde den Maori ein uneingeschränkter, exklusiver und ungestörter Besitz ihrer Ländereien, Wälder, Fischgründe und sonstigen Besitztümer garantiert, egal ob es sich um kollektives oder individuelles Eigentum handle. Drittens, die Krone behalte sich das Vorkaufsrecht bezüglich des Landbesitzes der Maori vor. Viertens, den Maori wurden alle Rechte und Privilegien britischer Staatsbürger gewährt. Aufgrund der fehlerhaften oder missverständlichen Übersetzung war den Häuptlingen allerdings nicht klar, dass sie mit der Unterzeichnung des Vertrags ihre Souveränität aufgaben und dass Neuseeland zur britischen Kolonie wurde. Bereits 1845, also nur 5 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrags von Waitangi, kam es zum Widerstand der Maori gegen die britischen Kolonialherren. Es folgten die Neuseelandkriege, in denen die Maori ihr Land und ihre Handelsinteressen verteidigten. Die Maori hatten sich nach der Ankunft der Europäer sehr schnell an den Handel angepasst und übertrafen die Europäer in dieser Hinsicht sogar. Die Neuseelandkriege dauerten fast 40 Jahre. Viele Maori starben und die Überlebenden wurden größtenteils enteignet. Mittlerweile hat sich die britische Krone für diese gewaltsame Politik entschuldigt und Ländereien wurden an die Maori zurückgegeben. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es aufgrund der Kriege und der von den Europäern eingeschleppten Krankheiten nur noch etwa 6000 Maori, wie ich einer Quelle entnommen habe, und man ging davon aus, dass sie aussterben würden. Heute gibt es so gut wie keine reinblütigen Maori mehr, da es schon früh interethnische Beziehungen zwischen Maori und europäischen Einwanderern gab. Der Vertrag von Waitangi ist nach wie vor ein wichtiges Dokument für das Zusammenleben von Maori und Neuseeländern europäischer Abstammung, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Auslegung des Vertrages gibt. Zuletzt kam es 2024-2025 zu massiven Protesten der Maori und ihrer Unterstützer gegen einen Gesetzentwurf, der darauf abzielte, die Auslegung des Vertrages von Waitangi zu ändern, was aus Sicht der Maori ihre Rechte schmälern würde. Der Vertrag gilt als Gründungsdokument Neuseelands. Waitangi, der Ort, an dem der Vertrag 1840 unterzeichnet wurde, ist heute ein Ort des Erinnerns, an dem die Geschichte Neuseelands lebendig wird. Ich war dort und sowohl der Ort als auch die Darstellung der Geschichte haben mich tief beeindruckt. Was mich ebenfalls in Neuseeland tief beeindruckt hat, ist die hohe Priorität, die dem Naturschutz in Neuseeland eingeräumt wird und wie intensiv er von Behörden, Freiwilligen und Politikern vorangetrieben wird. Meiner Ansicht nach sind im Unterschied zu Deutschland die Naturschutzbemühungen in Neuseeland weniger ideologisch und dafür mehr pragmatisch geprägt. Allerdings sind die Ziele für Neuseeland sicherlich einfacher und leichter zu formulieren und aufgrund der Lage Neuseelands am Ende der Welt und wegen seiner Größe und Abgeschiedenheit sind diese definierten Ziele zweifellos auch leichter zu erreichen, als es für Deutschland oder Europa der Fall ist. Das Ziel des Naturschutzes in Neuseeland ist es, die einzigartige Flora und Fauna zu bewahren, die durch eingeschleppte Arten bedroht ist. Von zentraler Bedeutung für die Erreichung dieses Ziels ist die Befreiung von Raubtieren, vor allem durch die Bekämpfung von Possums, Hermelinen, Ratten und auch Mäusen. In einigen Gebieten sind nun auch Wildkatzen hinzugekommen. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 frei von Raubtieren zu sein. Bislang ist es Neuseeland gelungen, rund 140 kleinere Inseln von invasiven Raubtieren zu befreien, um bedrohte einheimische Arten zu schützen. Diese Inseln dienen als Biobanken und sichere Lebensräume für seltene Vögel. Auch auf den Inseln Rangitoto und Motutapu in der Nähe von Auckland konnten nach einer 2-jährigen Planungs- und Beratungsphase die Ratten innerhalb von 4 Wochen erfolgreich ausgerottet werden. Anschließend entfernten Naturschützer Kaninchen, Hermeline, Igel und verwilderte Katzen. Die Kosten für diese Maßnahme beliefen sich auf 2,3 Millionen Euro. Auch Tiritiri Matangi, eine Insel nordöstlich von Auckland vor der Küste der Nordinsel gelegen, dient als Vorbild für Inseln, die zu ihrem ursprünglichen, vor der Besiedlung durch den Menschen bestehenden Lebensraum zurückkehren. Eine weitere Erfolgsgeschichte bislang. Was auf kleinen Inseln noch relativ einfach zu erreichen ist, wenn auch mit großem Aufwand, lässt sich auf dem Festland nicht so ohne weiteres umsetzen. Ein ebenfalls angewandter Ansatz besteht darin, in einem ersten Schritt bestimmte Gebiete einzuzäumen, um unerwünschte Raubtiere fernzuhalten. Ein solcher Schutzzaun muss jedoch bestimmte Kriterien erfüllen, um wirksamen Schutz zu bieten. Er muss die Kletterfähigkeit von Possums, die Sprungkraft von Katzen und Hermelinen sowie die Grabfähigkeit von Ratten berücksichtigen. Die Maschen müssen klein genug sein, dass selbst Mäuse nicht hindurchschlüpfen können. 1994 wurde ein umfangreiches Programm gestartet, um zu ermitteln, wie ein solcher Zaun beschaffen sein müsste. Während der Versuche wurden verschiedene Zaunkonstruktionen getestet, wobei tierische Fähigkeiten wie Springen, Klettern, Graben und sogar das Durchschlüpfen kleinerer Tiere durch das Zaungitter berücksichtigt wurden. Diese Versuche führten zu mehreren Zaunprototypen, die anschließend an fast 200 Tierarten getestet wurden. Darunter Ratten, Mäuse, Katzen, Hermeline, Possums, Wiesel und Frettchen. Letztendlich wurden auch Faktoren wie Materialien, Installationskosten, Windbeständigkeit und optische Auswirkungen berücksichtigt und es wurde eine Entscheidung über den Zaun getroffen. Die Zaunversuche wurden im Rahmen der von Jim und Eve Lynch entwickelten Vision für das Karori-Tal in Wellington durchgeführt. Diese Vision führte zur Schaffung von Zealandia, einem vollständig eingezäunten Naturschutzgebiet in der Nähe des Stadtzentrums von Wellington. Nachdem die zuvor in den 225 Hektar großen Gebiet lebenden Raubtiere eingefangen und getötet wurden, zeigten Erhebungen im Jahr 1999, dass in diesem eingezäunten Gebiet keine Nagetiere, marderartigen Katzen, Hasen, Hirsche, Schweineziegen oder Rinder lebten. Der Zaun hat einen phänomenalen Unterschied bewirkt. Zealandia bietet einen sicheren Lebensraum für seltene einheimische Vögel, Reptilien und Pflanzen. Ich habe diesen Park besucht und tatsächlich habe ich nirgendwo sonst in Neuseeland so viele einheimische Vögel in freier Wildbahn gesehen wie dort. Darüber hinaus erhalten die Einwohner von Wellington Ratschläge, wie sie dafür sorgen können, dass einheimische Vogelarten auch in ihren Gärten gute Lebensbedingungen vorfinden. Auch in anderen Teilen Neuseelands wurden Gebiete eingezäunt, um einheimische Flora und Fauna anzusiedeln und zu schützen. Eines der größten eingezäunten Naturschutzgebiete liegt südlich von Hamilton und heißt Maunga Tautari. Ein 47 Kilometer langer Zaun umgibt einen 3400 Hektar großen Podokarpwald. Auch im Gebiet außerhalb von Dunedin ist zudem eines der ältesten Ökoschutzgebiete ausgewiesen. Es wurde Anfang der 1990er Jahre gegründet. Die größte Herausforderung für eingezäunte Naturschutzgebiete sind die Anschaffungskosten für den Zaun und die laufenden Unterhaltskosten. Allerdings haben eingezäunte Schutzgebiete die ersten raubtierfreien Gebiete auf dem neuseeländischen Festland seit der Ankunft invasiver Arten geschaffen. Einheimische Vogelarten profitieren am meisten von den eingezäunten Schutzgebieten. Mit einem Boom ihrer Populationen und einem Rückgang eingeführter Vogelarten wie Amseln und Spatzen, wie ich auf der Webseite Predator Free New Zealand gelesen habe. Bislang, so heißt es, bieten eingezäunte Schutzgebiete eines der besten Instrumente im Werkzeugkasten für ein raubtierfreies Neuseeland. Es gibt Vorschläge, dass solche eingezäunten Schutzgebiete Kerngebiete bilden könnten, von denen aus sich größere Programme zur Raubtierbekämpfung ausbreiten könnten. Nach Ansicht einiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reichen die derzeitigen Bemühungen wahrscheinlich nicht aus, um Neuseeland bis 2050 von invasiven Wirbeltieren zu befreien, was das erklärte Ziel ist. Sie sind der Meinung, dass Fortschritte in den Bereichen Köder, Gifte und Fallen sowie bei der Aufspürung dieser unerwünschten Eindringlinge erforderlich oder vielleicht die Entwicklung neuer ergänzender Methoden notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich auf meine Reise nach Neuseeland zurückblicke, muss ich sagen, dass mich meine Besuche in den Kauri- und Podokarpwäldern demütig gestimmt haben. Was sind wir Menschen schließlich im Vergleich zu diesen riesigen Bäumen, von denen einige mehr als 1000 Jahre alt sind und so viel gesehen und erlebt haben? Wie das Sprichwort sagt, sind wir nur ein Wimpernschlag in der Geschichte der Erde. Interessant ist, dass die Maori eine andere Sicht auf Bäume, Pflanzen und Tiere haben als wir Europäer. Wer Tiere und Pflanzen als Verwandte betrachtet, zum Beispiel als Brüder oder Schwestern, der behandelt sie vermutlich anders, ist bereit, mehr für seine Mitlebewesen zu tun und geht auch anders mit seiner Umwelt um. Ich möchte diesen Neuseeland-Podcast mit diesen nachdenklichen Worten beenden. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und neugierig. Eure Uschi Ross-Stitt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie im Wissenschaftspark Potsdam-Golmkirchen.